Naviglas Podcast History.
Hallo und herzlich willkommen, Zdravi Billy, zu einer neuen Episode hier beim Geschichte-Podcast von Naviglas. Wie immer bin ich nicht allein. Servus, Ralf.
Ja, servus, Michi. Und schon wieder sitzen wir nebeneinander, aber diesmal nicht im Burgenland Grazau. Also ja, eigentlich schon, aber nicht.
Nein, eigentlich nicht mehr. Eigentlich sind wir nicht einmal mehr in Österreich. Nein. Ja, ja. Wir sind im Freien, wie man vielleicht ein bisschen hört, an der Umgebungs...
Nennen wir es Atmosphäre.
An der Atmosphäre, merkt man es, wir sind wieder draußen. Und ja, wir sind auf einem Radfernweg, auf dem Eurovelo 13, besser bekannt unter dem Namen
Iron Curtain Trail.
Iron Curtain Trail, richtig. Das ist der längste Radfernweg Europas, fast 10.000 Kilometer lang. Wir sind jetzt fast die ganzen 10.000 Kilometer geradelt.
Heute in der Früh waren wir noch in Nordnorwegen.
Genau. Und heute am Abend wollen wir aber schon am Schwarzen Meer sein. Wir haben uns einiges vorgenommen für heute. Yep, yep. Und aber bis soweit ist und bis wir dann am Abend unser Hotel beziehen beim Schwarzen Meer.
In Adrianopel. Genau.
Sind wir bis dahin durch 20 Staaten geradelt und im Moment sind wir hier an der Grenze zwischen Schopron-Köhida und St. Margarethen. Konkret an dem Ort, wo Dero einst, und über das werden wir heute ein bisschen reden, das sogenannte paneuropäische Picknick stattgefunden hat. Ralf,
Michi.
Steigen wir ein. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist ein junger Bursch, wirst einzogen in die Wehrmacht, erlebst den Zweiten Weltkrieg mit, gerätst vielleicht in sowjetische Kriegsgefangenschaft und kommst dann, sagen wir, keine Ahnung, 1951, wurscht waren, wieder zurück mit einem Kriegsgefangenentransport nach Österreich und du siehst die Welt nach all dem Schrecken, den du erlebt hast im Zweiten Weltkrieg, wieder auf einen neuen Konflikt zusteuern. Schon ein Wahnsinn, oder?
Ja, schon ein Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie sehr das damals vielleicht so wahrgenommen worden ist. Ich meine, im Vergleich zu einem Krieg ist eigentlich fast nichts ein Wahnsinn. Aber wenn du jetzt direkt zu Anfang der 50er einsteigst, ich meine, da sind wir schon komplett mittendrin im nächsten Konflikt. Ne? Weltpolitisch könnte man da jetzt ja von einigem reden. Der Koreakrieg wird da jetzt das Auffallendste sein. Der hat ja schon 1950 begonnen, aber danach später der Indochina-Krieg. Da haben wir auch schon mal drüber geredet im Podcast. Also da sind wir eigentlich sehr schnell wieder in neuen Konflikten. Mhm. Und das große Thema, das da quasi all das umspannt, ist ja dieser Nicht-Krieg, den wir aber aus irgendeinem Grund trotzdem den Namen Krieg gegeben haben, nämlich der Kalte Krieg.
Richtig.
Und der ist ja natürlich dann auch, wenn wir jetzt da sitzen und dann später noch über dieses Pan-Europa-Picknick 40 Jahre in der Zukunft reden werden, oder inzwischen bald schon wieder 40 Jahre in der Vergangenheit, wo wir jetzt sind, oder zumindest 33 Jahre. Ja, da ist dieser Kalte Krieg schon ziemlich in Gänge gekommen und das beginnt eigentlich jetzt schon relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man ja eigentlich sagen. Die Zweiteilung Europas, die da so stattgefunden hat, die wurde dann relativ schnell mit diesem Begriff, der jetzt eh schon gefallen ist, wegen am Radweg, ne, dem Iron Curtain oder eben dem Eisernen Vorhang zu Deutsch dann irgendwie betitelt. Ganz berühmt hat das ja Winston Churchill gesagt, relativ kurz nach Kriegsende, wo er so sinngemäß, er hat irgendwie ein paar Länder aufgezählt und hat gemeint, ein Iron Curtain has fallen on Europe oder irgend sowas. Der Begriff ist tatsächlich älter, kommt aus der Theaterwelt, wurde auch vorher schon mal verwendet, aber ist jetzt auch wurscht. Und Ungarn und Österreich, dieses Grenzgebiet, wo wir jetzt sind oder wo wir eigentlich auf der ungarischen Seite sind, ist jetzt einer der Schauplätze, wo sich dieser eiserne Vorhang dann so gestaltet hat. Und das ist relativ bald losgegangen, nicht nur hier, auch anderswo. Und hier geht's wirklich schon, ja, eigentlich im Frühjahr, Sommer 48, geht's hier damit los, dass diese politische Trennung, die es ja durchaus in Teilen schon gegeben hat, dann doch relativ sichtbar wird und dass eben diese Grenze jetzt zunehmend befestigt wird. Und ja, wie gesagt, das zieht sich eigentlich rauf Richtung Tschechoslowakei genauso. Zu dem Zeitpunkt auch noch in gewissem Ausmaß in Richtung Jugoslawien, auch wenn das jetzt sehr bald obsolet wird, ist ein anderes Thema. Und natürlich auch diese ganze innerdeutsche Teilung nimmt ja langsam Form an, wenn man sich vorstellt, ein Jahr später wird die DDR und die BRD gegründet werden. Also das ist eigentlich so eine Phase, wo wir das mehr oder weniger überall haben.
Aber wenn ich was einstreuen darf, fürs Burgenland war die Situation insofern eine spezielle, als das Burgenland ja bis 1955 Teil der sowjetischen Besatzungszone war.
Naja.
Und es gar nicht einmal so einfach war, jetzt aus dem Burgenland in die Steiermark zu fahren oder nach Niederösterreich, beziehungsweise halt in die Teile von Niederösterreich, Oberösterreich, die halt eben nicht unter sowjetischer Besatzung waren. Und auf der anderen Seite in Ungarn sieht man dann noch während der sowjetischen Besatzungszeit plötzlich da diesen eisernen Vorhang hoch, was sicherlich eine sehr spezielle Situation war.
Das einerseits und andererseits war es ja auch nicht ausgemacht. Ne? Also bis 55 war ja, oder zumindest bis 53, bis zum Tod Stalins, war es ja jetzt nicht ausgemacht, dass Österreich nicht auch noch geteilt wird, wie es in Deutschland der Fall war. Ne?
Genau.
Also, da hätte es auch noch einen eisernen Vorhang ja weiter westlich geben können, ne? Durch die oder an der Westgrenze der sowjetischen Besatzungszone in Österreich. Und Wien hätte ja auch viel geteilt werden können. Aber ist ja zum Glück dann uns erspart geblieben. Ja, und wenn wir uns jetzt dem zuwenden, wie es denn hier ausgeschaut hat, da kann man schon mal vorwegwerfen, das ist eine Entwicklung, die sich auch da wieder eigentlich in ganz Europa in ähnlicher Form abgespielt hat. Natürlich mit Unterschieden in den Details und auch in der zeitlichen Abfolge. Und hier in dem Gebiet, wo wir jetzt sind, aber eigentlich eben diese gesamte ungarisch-burgenländische Grenze, da beginnen eben, das habe ich jetzt eh schon erwähnt, Mitte 48 so die ersten Arbeiten, wo das wirklich hier ausgebaut wird zu eben einer schwer bewachten Grenze. Und die hat sich dann in der nächsten Zeit so immer wieder mal gewandelt. Man kann aber dann schon sehen, okay, das hat alles mal damit angefangen, dass auf ungarischer Seite dieses gesamte Grenzgebiet erstmal geräumt wurde. Also da wurden auch Leute, die zu nah an der Grenze gewohnt haben, so aus Sicht des Regimes in Budapest bzw. Moskau, wurden dann auch umgesiedelt. Da wurde dann ein relativ breiter Streifen, ich glaube, es waren meistens so zumindest 3 Kilometer geschaffen auf ungarischer Seite jetzt, wo halt dann auch eigentlich keine Besiedlung mehr stattgefunden hat.
Auf das können wir dann später auch noch ein bisschen eingehen, diese genauen Details, wie dieser Grenzbereich ausgeschaut
hat. Das war so ein erster Schritt, ne? Und dann aber hat es näher an der österreichischen Grenze dann, an der tatsächlichen, dann auch schon die ersten physischen.
Naja, du hast eine Grenzeinrichtung geschaffen. Auf Ministerratsbeschluss, der ist im Mai 48 gefallen, hat man dann angefangen, zunächst einmal Wachtürme aufzubauen und Grenzanlage in dem Sinn, als man 1 Meter, 1,5 Meter hohe Holzpfähler in die Erden geschlagen hat und dann Stacheldraht aufgezogen hat. Das war so der erste Schritt.
Genau, in zwei Reihen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Stacheldraht und eben diese Türme. Und dann relativ bald, ne, dann ab 49, vielleicht oder sicher der berüchtigste Teil des Ganzen, vielleicht neben dem Schießbefehl, war dann die Verminung des Geländes. Ne?
Genau, dort dann die 101. Minensuchdivision der ungarischen Volksarmee angefangen, Minen zu verlegen.
Du, das Schöne für die ist ja, wenn sie es selber verlegen, brauchen sie doch nicht so lange suchen.
Sollte man meinen. Sollte man meinen. Es ist bei den Räumungsarbeiten, aber zu dem werden wir dann auch noch kommen, ist es durchaus zu Unfällen gekommen und es hat auch Todesfälle gegeben. Ja, also diese ersten physischen Hindernisse waren schnell erledigt.
Ja, ja.
Insgesamt errichtet war dieser eiserne Vorhang in Ungarn dann 55, im Sommer 55. Da zählen aber bitte Unterkunftseinkünfte mit. Ja. Also da hat man dann natürlich Baracken eingerichtet für Soldaten, also für Militär, für Polizei, für Grenzschutz und so weiter. Ja. Also das ist dann im Sommer 55 fertig gewesen.
Aber da kann man auf jeden Fall sagen, da haben wir jetzt diese erste Phase oder das ist jetzt der Moment, wo dieser eiserne Vorhang hier errichtet worden ist. Da reden wir über 7 Jahre plus minus, etwas weniger. Und ja, 55 ist dann, da sind wir jetzt schon in dieser sogenannten Tauwetterperiode, da hat sich dann diese Ideen dann auch schon wieder zu ändern begonnen. Ne? Also ich habe es vorhin schon erwähnt, Tod Stalins ist immer ein relativ wichtiges Datum.
53,
ja. Im Jahr 53, der Tag fällt mir nicht ein, aber ist ja wurscht. 56, dazu kommen wir dann sowieso noch, aber das ist ja dann auch nochmal deutlicher, sagen wir so, ne, wenn dann auch noch diese berüchtigte Geheimrede von Nikita Khrushchev kommt. Über all das haben wir auch schon mal geredet in unserer Folge über Ungarn 1956, da kommen wir aber eh noch dazu. Und im Bilde dieser Entwicklungen wird dann eigentlich Mitte der 50er auch schon wieder drüber nachgedacht, das Ganze wieder langsam zurückzubauen. Und auch damit wird dann Anfang 56 hier wieder begonnen. Also eigentlich ist die erste Phase des Eisernen Vorhangs zwischen Ungarn und Österreich eine, die ja sich eben über diese knapp 7 Jahre etwas drüber dann in dem Fall erstreckt. Und dann schon, man hätte glauben können, schon wieder fast geendet hätte.
Ja, naja, ich meine, der Anfang vom Ende dieses ersten Eisernen Vorhangs ist dann tatsächlich 55 beschlossen worden. Es hat da bei Luising im Südburgenland, über das haben wir auch schon mal geredet, das ist der letzte Ort, der Teil des Burgenlands geworden ist, im Zuge der Angliederung des Burgenlands, also im Südburgenland, bei Eberau. Dort hat es einen Unfall gegeben mit einer Mine, weil wie das halt so ist, es regnet, Minen werden über die Grenze gespült und dann kommt es zu grauslichen Unfällen.
Ja. Gibt es heute noch, ne? Also in Bosnien sind immer noch Minen, die halt einfach verschüttet wurden, wo keiner weiß, was es ist, ne?
Genau. Also da hat es halt immer wieder Zwischenfälle gegeben, die dann zum Teil auch zu diplomatischen, ja, wie soll man sagen, Verwerfungen geführt hat. Jedenfalls, also im Oktober 55 nach diesem Unfall in Luising hat man dann Schritte unternommen zu einer Annäherung Österreich-Ungarn. Man hat eine gemeinsame Grenzkommission gebildet, die sich eben der Untersuchung von Grenzzwischenfällen widmen hätte sollen oder gewidmet hat. Und du hast das eh erwähnt, also dann im März, also am 9. März 56 hat dann das ungarische Politbüro beschlossen, Leute, diese Grenze macht keinen Sinn mehr.
Und das war ja auch wirklich direkt eigentlich im Anschluss an diese Rede von Chruschtschow. Also da haben wir diese Weltdimension dann wieder drin. Ne?
Ja. Genau. Also da hat man dann gesagt, Stacheldraht und Minen werden verschwinden. Da hat man dann angefangen, dieses Minenfeld auch zu räumen. Und da hat es dann tatsächlich auch eben bei diesen Räumungsarbeiten, wie ich schon eingangs erwähnt habe, Unfälle gegeben. Im Burgenland ist es so, dass es zwei Todesfälle dokumentiert worden sind und ich glaube 40 Schwerst- und Schwerverletzte bei diesen Minenräumarbeiten. Also das war nicht ungefährlich. Also jedenfalls im Mai 56 war der Abschnitt von Kitzsee bis Klingenbach, das nicht weit von hier entfernt ist, der war dann geräumt und bis September 56 war das dann im gesamten Abschnitt des Burgenlandes weggeräumt, also Minen und Stacheldraht. Und das wäre dann, wenn wir sagen, das sind dann 9 Monate, in diesen 9 Monaten hat es insgesamt 561 geglückte Fluchtversuche dann gegeben über die Grenze.
Ja.
Und bis in den Oktober hinein, 56 kann man jetzt also sagen, wie hat denn diese Grenze jetzt konkret ausgesehen? Wir haben es ja schon eingangs erwähnt. Wenn wir uns jetzt also in diese Zeit hineindenken, sagen wir mal 56, Anfang 56, und man steht auf der österreichischen Seite und blickt jetzt also rüber nach Ungarn. Wie schaut dieser Grenzbereich aus? Also zunächst einmal gibt es diese Grenzsteine. Das ist relativ easy. Die meisten werden noch die Zahl 1922 dort stehen gehabt haben, aus der Zeit, als eben diese burgenland-ungarische Grenze gezogen worden ist.
Wo wir ja schon in epischer Länge im Podcast relativ
früh drüber geredet haben. Genau, das war die Folge Nummer 1, wenn mich nicht alles täuscht. Und heute haben wir Folge Nummer
35, irgend sowas.
Ja. 112.
Ja, die wird es sein.
Jedenfalls, also diese Grenzsteine, nach diesen Grenzsteinen war dann so 2 Meter lang nix. Und dann ist schon losgegangen, ein 2 Meter hoher Zaun, eben mit Stacheldraht. Dahinter dann dieser berüchtigte 3 bis 4 Meter breite Minengürtel. Das war so schachbrettartig verlegt. Alle 40, 50 Zentimeter war eine dieser Tret- oder Kontaktminen. Und dahinter waren dann noch einmal so ein Zaun, 1 Meter, 1,5 Meter hoch. Das waren dann so entweder Holz- oder Betonpfeiler mit halt wieder Stacheldraht. Dann war ein Spurstreifen. Das ist auch interessant. Der war 5 Meter, glaube ich, breit. Spurstreifen, der ist alle paar Tage durchgeackert und durchgepflügt worden, damit man möglichst feine Erde hat und sieht auf dieser feinen Erde, quasi, wo die Fußabdrücke verlaufen, falls wer über die Grenze flüchten möchte. Und danach war dann wieder so ein Patrouillenweg, also wo Autos und Patrouillen gehen haben können, ohne dass sie auf Minen oder sonst irgendwas treten. Dann war wieder ein Grünstreifen. Der durfte nur mäßig bewachsen sein. Das heißt, also dort hat man regelmäßig geschlägert, dass man auch sieht, wer da jetzt über dieses offene Gelände zur Grenze hin sich bewegt.
Und da wäre ja Schießbefehl wahrscheinlich gewesen.
Der Schießbefehl ist ja relativ bald dann gekommen. Das war ja im war das im, ja, im Mai 48, warte, im Mai 48 ist ja der Regierungsbeschluss gefasst worden, dass diese Grenze kommt. Und ich glaube noch, bei diesem Regierungsbeschluss war dieser Schießbefehl mit dabei, das ist dann mehrmals erneuert worden. Ich glaube 49 und 43 dann noch einmal detaillierter ausgebaut. Aber ja, also das war nicht ungefährlich. Ja, ja. Du läufst ein paar Meter da über freies Gelände und kannst erschossen werden. Und dann war noch einmal 20 Kilometer tief ins Landesinnere, war dann dieses Hinterland. Mhm. Das war auch nicht ganz ungefährlich, weil dieses ganze Hinterland sozusagen unter Kontrolle der Staatssicherheitsorgane gestanden ist. Ja. Dort war Militär stationiert, dort war Polizei stationiert oder Grenzwache stationiert und überall Spitzel. Ja, also war gar nicht so leicht, zu dieser Grenze zu kommen. Es hat trotzdem natürlich etliche Fluchtversuche gegeben. Na jedenfalls, also jetzt sind wir eigentlich dort, wo wir schon bei der Folge zur Revolution 56
genau.
Wo man stehen blieben sind dort.
Da habe ich mich vorbereitet, das war nämlich die Folge 13.
Ah, na schau.
Folge 13 war das.
Glückszahl.
Unsere Glückszahl. Damals haben wir gesagt, das war nicht unsere Glückszahl, da haben wir uns irgendwie über die 12 gefreut, aber deshalb, es ist immer merkwürdig, wenn man alte Folgen nochmal neu hört. Das habe ich jetzt heute am Weg hierher gemacht.
Ja.
War übrigens vor ziemlich genau einem Jahr.
Na schau.
August 21 haben wir diese Folge aufgenommen. Ja, und ich will deswegen jetzt auch gar nicht so viel drüber sagen, sondern einfach nur mal alle einladen, sich das nochmal anzuhören. Aber die grobe Situation war jetzt ja die, dass wir, und ich komme schon wieder drauf zurück, weil es halt einfach wichtig ist, 53, der Tod Stalins hat einfach europaweit sehr viel in Bewegung gebracht, in der Sowjetunion, eben mit dieser Rede von Chruschtschow und ja dann auch einfach einer sehr anderen Politik teilweise zumindest, was auch die Außenpolitik angegangen ist. Dann 53 direkt Arbeiteraufstand in der DDR, auch in Polen, und in Polen hat es sowieso dann immer wieder so unterschiedliche Aufstände gegeben. So auch 56, und damit hat eigentlich in Ungarn alles begonnen. Das ist irgendwie da drüber geschwappt, als ja ursprünglich mal im Oktober dann 56 Unterstützungsdemonstrationen für die, wie es doch gesehen wurde, Genossen in Polen eigentlich. Und das ist dann relativ schnell eskaliert. Ne? Wie gesagt, die Details kann man ja gerne in der Folge dann hören, aber es kommt halt dann zu einem de facto Regimewechsel in Budapest. Also die Kommunistische Partei bleibt zwar an der Macht, aber wählt Imre Nagy zu ihrem neuen Vorsitzenden, einen Reformkommunist, der dann ja die nächsten ja, nicht ganz zwei Wochen waren es dann im Endeffekt, versucht hat, diesen Staat irgendwie zu lenken. Letztendlich ist er Ungarn sogar aus dem Warschauer Pakt dann ausgetreten und so. Also haben sie gesagt, gespürt hat es niemand. Und geendet hat es alles damit, dass dann eben die Rote Armee, die sich zuerst noch zurückgezogen hat, und man hatte fast gedacht, diese Revolution war irgendwie von Erfolg gekrönt, die ist dann zurückgekommen aus der Ukraine und oder Sowjetunion und aus Rumänien kommend und hat dann diesen Aufstand, wie es ja gesehen wurde, aus sowjetischer Sicht niedergeschlagen. Und das ist jetzt, wenn man zurück zur Grenze kommen, eben der Moment, wo sich die Sache ziemlich radikal wandelt. Du hast vorher schon gesagt, was war die Zahl? 500 erfolgreiche Flucht.
Naja, das war nur 56.
Genau, 56 von Jänner bis jetzt eben Oktober, ne, oder bis Anfang November.
561, ja. 561 Flüchtlinge.
Genau, 561. Das war zu dem Zeitpunkt schon ein Höhepunkt. Ne? Also in den Jahren davor waren es ja weniger. Und jetzt kommt dann eine Situation, wo die Rote Armee einmarschiert und dann auch zunehmend in Richtung Westungarn dann vorrückt, wo wir dann Anfang November die Situation sehen, wo innerhalb von kürzester Zeit, von ein paar Tagen de facto oder wenigen Wochen, waren es überhaupt ein paar Wochen, insgesamt über 180.000 Menschen dann aus Ungarn in Richtung Österreich dann fliehen, beziehungsweise dann auch weiter natürlich. Und darüber haben wir ja dann auch schon geredet, aber das ist jetzt dann eigentlich schon eine Ironie der Geschichte, weil das wäre blutig worden, wenn da die Minenfelder noch da gewesen wären.
Ja, das stimmt. Ja.
Und so war es dann tatsächlich möglich, durch diesen ja, historischen Moment, muss man ja eigentlich sagen, ne, dass diese fast 200.000 Menschen, die da unterwegs waren, es tatsächlich dann auch sicher nach Österreich geschafft haben. Und damit ja, ist dieser Moment zwischen den zwei eisernen Vorhängen, wenn wir so nennen wollen, da wirklich, da war da lebensrettend. Aber gleichzeitig war eine der Reaktionen auf diesen Volksaufstand 56er vom Folgeregime dann, dass man da auch wieder angezogen hat, ne? Und dann auch genau, neu die Grenze wieder angegangen ist.
Aber interessant, so in dieser Zeit eben zwischen Abbau, nennen wir es Eiserner Vorhang, 1.0 und Eiserner Vorhang 2.0 hat Österreich eine Sperrzone errichtet, nämlich im Jänner 1957, weil da scheinbar an der Grenze das Schlepperwesen so rasant angewachsen ist und Schmuggel mit allen möglichen Waren und der Devisenhandel so zugenommen hat, dass man sich von Seiten Österreichs gezwungen gesehen hat, da einzuschreiten, und das hat man dann halt gemacht, indem man eine Sperrzone errichtet
hat. Naja, klar, ich meine, haben wir auch als Dauerthema, ne? Ich erinnere an Gendarme mit Charme.
Haben wir auch in einem Dreiteiler sogar abgehandelt, dieses Schmugglerwesen und seine diversen Auswüchse. Jedenfalls, also am 2. März 57, also nicht weit nach der oder nicht lang nach der Errichtung dieser Sperrzone, hat dann die ungarische Regierung, wie du gesagt hast, also Anzong, die haben eine neuerliche Errichtung mit Draht und Minen angeordnet. Das war dann im Wesentlichen bis zum Juli 57, also relativ kurzfristig, fertig. Und jetzt musst du dir vorstellen, von April bis Juli 1957, was meinst du, wie viele Minen sind da verlegt worden entlang der burgenländischen Grenze zu Ungarn?
Boah, das ist unfassbar schwer zu sagen. Ich meine, die Grenze ist was 300 irgendwas Kilometer lang, stimmt das?
Genau, richtig. Also wir haben zu Ungarn im Burgenland eine Grenze von etwa 350 Kilometern, dann GSR 25 Kilometer und Jugoslawien, die übrigens offen war, 15 Kilometer.
Ah ja, zum heutigen Slowenien. Tja, boah, unmöglich. Ich würde sagen, 500.000.
Ein bisschen mehr sogar. 800.000 Tretminen sind da verlegt worden. Und pass auf, bis in die 60er Jahre, bis 63, waren sogar etwas mehr als 1,1 Millionen Tretminen, die da an der burgenländisch-ungarischen Grenze verlegt worden
sind. Kannst du dann pro Quadratmeter ausrechnen, wenn man besser rechnen kann als ich, und dann denkst du...
Das war schon gefährlich. Also, ja. Und es ist natürlich immer wieder zu Unfällen gekommen. Man hat, und das ist auch ein interessantes Detail, du weißt ja, Österreich und Ungarn teilen ja auch eine nasse Grenze miteinander am Neusiedlersee. Ja. Mhm. Man hat sogar im Schilf des Neusiedlersees Tretminen verlegt, und das war 58. Mhm. Also damit war dann wirklich das ganze Gebiet zu Ungarn vermint und hochgefährlich, da die Grenze zu betreten.
Ja.
Und genau, also da sieht man dann auch, also die meisten tödlichen Unfälle, die es da, oder Unfälle unter Anführungsstrichen, die es bis 58, bis Mai 58 gegeben hat, waren durch Schussverletzungen, und dann nehmen aber Unfälle mit Minen rasant zu. Also insgesamt war dieses System aber doch sehr ineffektiv. Also es hat ja trotzdem Fluchtversuche immer wieder gegeben, und es war irgendwie sehr schwerfällig. Und ich meine, natürlich auf österreichischer Seite hat man das nicht gerne gesehen, diese Minen, weil du auch, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt an der Grenze stationiert als Österreicher und du siehst diese Fluchtversuche, du siehst, wie die Leute vor deinen Augen zerrissen werden, ja, das ist nicht so angenehm. Und ich meine, es gibt ja da die wildesten Geschichten, dass da irgendeine Braut zerrissen hätte an der Grenze, die wollten flüchten, und oder weiß nicht, im Dezember 1960 sind auch drei Ungarn über die Grenze rüber, und einer ist halt auf eine Mine getreten, der war dann schwer verletzt, und den haben dann seine zwei, die leicht verletzt waren, noch über die Grenze geschleppt, ja, 100 Meter nach Österreich rein, und haben ihn aber dann nicht mehr weitertragen können, haben sie dort liegen lassen, das dann später holen lassen, und wie es zurückkommen, war der wieder verschleppt. Also du hast dann noch gesehen, diese Blutspuren, dass sie wieder über die Grenze rüberzogen haben. Diese Grenzzwischenfälle waren, sagen wir mal, keine Seltenheit, oder Grenzverletzungen seitens ungarischer Organe hat es schon sehr häufig gegeben. Und mit den Minen war dann sehr unerfreulich. Wie gesagt, der Regen schwappt rüber, dann gibt es da auf österreichischer Seite grausliche Unfälle. Und im Mai 65 wird dann auf ungarischer Seite beschlossen, die Minen wegzuräumen. Ja.
Mhm. Und was war da der Grund, 65 dann, dass man das... Einfach, weil es nicht effektiv genug war.
Es war einerseits nicht effektiv, es hat zu diplomatischen Verwerfungen geführt. Es hat sich nicht mehr so wirklich ausgezahlt. Außerdem war dieses System, wie gesagt, man wollte jetzt dieses System dann auch ersetzen.
Okay, ja.
Und 65, wie gesagt, im Mai 65 ist dieser Entschluss gefallen, wir räumen das jetzt weg. Und stattdessen wurde das Signalleitsystem SZ-100 nach sowjetischer Bauart installiert. Wie das konkret ausgeschaut hat, das werden wir uns dann auch nochmal später, später nochmal erklären. Aber das war dann so ein elektrisches System.
Ach ja.
Werden wir uns dann nochmal anschauen. Und das ist dann noch einmal bestätigt worden am 23. September 65 vom stellvertretenden Außenminister Ungarns, von Szilagyi, der hat gesagt, also dass dieser Minenersatz jetzt kommt mit dem SZ-100. Ja, das heißt, also da hat dann die haben dann Räumungsarbeiten angefangen. Militär und Polizei war aktiv an der Grenze. Da ist dann Wald gerodet worden, weil du musst dir freie Fläche schaffen. Mhm. Für das Wildzäune sind errichtet worden. Und wie gesagt, eine Schwachstromleitung ist errichtet worden. Und dieses System war anders als zu dem System, was wir bis jetzt, über das wir bis jetzt gesprochen haben, das ja direkt an der Grenze war, war das jetzt weiter im Inland stationiert. Das war.
Also da erst, das andere genau, war wirklich näher an der Grenze.
Das war an der Grenze. Ah, das okay. Jetzt, das war 500 Meter bis 2 Kilometer landeinwärts.
Ja,
so.
Ja, okay.
Na, jedenfalls hat man dann angefangen, im Frühjahr 1967 diese Minen wegzuräumen und das war dann bis 68 entmint.
Es ist auch beeindruckend, wenn du denkst, dass da in. Wann das gesagt, haben sie angefangen? 67 haben sie angefangen. Sie haben innerhalb eines Jahres haben die dort
alle Minen
geräumt, über zu dem Zeitpunkt 1,1 Millionen Minen geräumt. Das ist das eigentlich arg. Das ist
ein ziemliches Stück, ja.
Ja, arg.
Jedenfalls hat man dann angefangen, dieses SZ-100-System zu errichten. Das war dann fertig bis 1970.
Mhm.
Und weil ich gesagt habe, eine Stromanlage, das waren 12 bis 16 Volt. Also das war jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, vielleicht war es nicht der kleine Team im Jurassic Park und dann ja. Fangst du an, aus dem Ohrwaschel zu fluten.
Haut die 15 Meter hinter.
Nein, so war das nicht. Es war eher gedacht, dass wenn du sozusagen diesen Kreislauf schließt, dass dann ein Signal losgeht.
Ein Meldesystem eigentlich.
Genau, so ein Meldesystem war das. Ja. Und jedenfalls war das auch nicht sonderlich effektiv, weil dieses Meldesystem sehr oft angeschlagen hat, weil der Wind gegangen ist, weil irgendein Vogel reingeflogen ist, weil irgendein Tier da dran gekommen ist oder auch bei Wetterumschwung, bei Regen und so weiter. Das ist das immer losgegangen. Und ich meine, du kannst jetzt einmal rechnen im Kopf. Also es waren im Schnitt so zwischen 1500 und 4000 Alarmen pro Jahr.
Ja.
So. Und jetzt denkt er, wie viel sind da am Tag?
Tja. Das ist dann, also, warte mal kurz, ja, über 10 am Tag, genau, ja. Dann musst du dir vorstellen, ich meine, das ist als Regime jetzt, würde ich jetzt mal sagen, wenn du da willst, dass deine Soldaten, die dort stationiert sind, auch irgendwie nicht abstumpfen, ne? Schwierig.
Und teuer.
Und teuer, weil ich würde da als Soldat das nicht mehr sonderlich ernst nehmen, wenn jeden Tag 10, 11 Mal das bimmelt und ich im letzten halben Jahr 3 Flüchtlinge gesehen habe.
Naja, 2/3 des Alarme waren tatsächlich durch Tiere ausgelöst. Eben, ja. Und dann kommt noch Wind und Wetter dazu. Also nicht so effektiv. Aber gut, wie hat jetzt, weil ich das jetzt so großmundig angekündigt habe, wie hat jetzt dieses SZ-100 ausgeschaut? Also wie gesagt, es war nicht direkt an der Grenze, sondern du hast jetzt diesen, wenn wir vom Grenzstein wieder von der österreichischen Seite nach Ungarn schauen, vom Grenzstein weggerechnet 500 Meter bis 2 Kilometer landeinwärts. Da ist es dann losgegangen, zunächst einmal mit einem Vorgelände. Ja, das waren diese 500 bis 2 Kilometer. Dann war ein Graben.
Aha. So. Von Österreich aus betrachtet jetzt.
Von Österreich aus betrachtet. Mhm. Freies Gelände, bis 2 Kilometer landeinwärts, dann kommt ein Graben. Nach diesem Graben dann dieser berüchtigte Spurstreifen, sehr fein geackert, damit du die Fußspuren siehst, wird alle 2-3 Tage nachgeackert, damit das ja fein bohrig bleibt und die Fußabdrücke sichtbar sind. Dann hast du einen 5 Meter breiten Patrouillenweg, dort können dann Autos und Soldaten marschieren. Dann ist wieder ein freies Gelände, 3 Meter für Telefonmasten, für Strommasten. Und dann kommt dieser Signalzaun.
Ja.
Wie gesagt, mit 16, 12 Volt und das schaut aus wie so ein T, das waren so hölzerne Steher, recht hoch, also 3 Meter hoch.
Oh,
ja. Und wie gesagt, der T oben dann Stacheldraht, damit du nicht rüberkraxeln kannst und der untere Bereich war eben mit Strom versehen.
Lass mal den Traktor mal kurz. So.
Genau, und der untere Teil also mit Strom versehen, dass wenn du dort hingreifst, dass sofort ein Alarm losgeht. Du hast dann dort auch so Selbstschussanlagen stehen gehabt, überall so Lautsprecheranlagen, Lichtanlagen und so weiter. Mhm. Danach 3 Meter Gelände, freies Gelände, genau, damit du schießen kannst. Nach diesen 3 Metern dann wieder so ein Wildzaun, damit kein Tier zu dem Zaun hinkommt und es passiert ja trotzdem, ein Vogel, ich halte sie nicht an Zäune. Und dann das Hinterland eben mit diesem ganzen Netzwerk. Das war ja schon beim ersten.
Einige Kilometer tief.
Einige Kilometer tief. Ja, und dieses SZ-100 war ja dann letzten Endes im Einsatz 18 Jahre lang, also von 1970, als es in Betrieb gegangen ist, bis eben 1988. Mhm. Da hat man dann gesagt, 1988, dieses System ist einerseits ineffektiv und andererseits zu teuer. Ich meine, man muss sich ja Folgendes vorstellen. Das ist so ein System sowjetischer Bauart, aber in den 1970er Jahren hört die Sowjetunion auf, Ersatzteile oder ein Material für dieses System herzustellen. Ach. Das heißt, Ungarn muss für verdammt teures Geld Ersatzteile oder anderes Material aus dem Westen importieren, damit es dem Westen abhalten, eine Invasion
angeblich. Also ich mein, man kann schon mal kurz einwerfen, wenn wir noch gar nicht drüber geredet haben. Es war immer die Idee oder der propagandistische Nutzen des Ganzen war ja immer, den faschistischen Westen abzuhalten.
Ja, ja.
Aber natürlich
war es mehr eine. Das hat in beide Richtungen funktioniert. Na, im Ostblock hat man das eben mit dieser Aggression des Westens argumentiert, aber in Wahrheit war das natürlich
man wollte Gefängnis, Flucht, ja, ist richtig. Ja. Um es mal erwähnt zu haben.
Genau. Und jedenfalls, also. Es waren so jährlich im Schnitt etwa 5000 Versuche über die Grenze. Oder? Zu flüchten, also das ist schon recht viel, aber, also da plötzlich 500 bis 1000, so. 500 bis 1000 Fluchtversuche pro Jahr, aber naja, 90% sind schiefgegangen, so in etwa. Und in dieser Zeit sind 9 Menschen ums Leben gekommen durch Intervention ungarischer Sicherheitsorgane, eben weil sie geschossen haben bei Minen. Okay. Ja. Minen hat es ja da keine mehr gegeben. Gut, das führt mich dann zu den bereits angeschnittenen diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn, wo wir ja schon mehrmals gehört haben, dass es da zu Verwerfungen gekommen ist.
Und es halt offensichtlich Klärungsbedarf hin und wieder gegeben hat.
Da hat es immer wieder Klärungsbedarf gegeben, das stimmt schon. Wie man sich nämlich vorstellen kann, war nach 1956 ja das Verhältnis der beiden Nachbarländer Österreich und Ungarn, nennen wir es, angespannt.
Ja, ein bisschen nervös. Könnte man meinen, ja.
Aber tatsächlich, ich meine, hinter den Kulissen, offiziell und inoffiziell, ist schon miteinander gesprochen worden. Also schon 1957, also ein Jahr nach diesem Aufstand, nach der Revolution in Ungarn, hat es Gespräche gegeben zwischen dem damaligen Außenminister, das war der Leopold Figl, und seinem ungarischen Amtskollegen, das war der Imre Horvath. Die haben schon miteinander gesprochen und diese Gespräche hatten schon den Inhalt einer Normalisierung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. Und es ist ja nicht so, dass man, auch wenn Ungarn jetzt sozusagen Teil einer anderen politischen Hemisphäre war, dass es da keine Abkommen gegeben hätte oder dass man musste ja trotzdem irgendwie miteinander auskommen. Ja, und da hat es einige Abkommen gegeben. 59 das österreichisch-ungarische Luftfahrtsabkommen. Mhm. Es hat Transitübereinkommen gegeben und so weiter. Und auch Janosch Kadar hat sich dann 62 für ein gutes Verhältnis ausgesprochen. Und ja, ich glaube, so ein Bruch oder ein Moment, der dann zur signifikanten Verbesserung der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn geführt hat, war dann 1964, als das ungarische Politbüro Vermögensverhandlungen mit Österreich ermöglicht hat. Da nehmen dann diese Beziehungen wieder Fahrt auf und es kommt, wie wollen wir es nennen, fast schon eine Art gegenseitiger Reisediplomatie, Besuchsdiplomatie. Also eine ganze Reihe von diplomatischen Besuchen wird da abgehalten. Der damalige Außenminister Österreichs, Kreisky, ist nach Ungarn gefahren. Das war auch noch 64 und dann 3 Jahre später fährt dann der damalige Bundeskanzler Josef Klaus fährt rüber nach Ungarn. Der Bundespräsident Jonas ist dann 70 rübergefahren. 76 ist dann Kadar sozusagen als erster Besuch im Ausland nach Österreich gefahren.
Ach, wirklich? Ah ja.
der Sinowatz 83, sein erster.
Also im westlichen Ausland.
Ins westliche Ausland. Ja, ja. Der erste Auslandsbesuch vom Sinowatz als Bundeskanzler war nicht wie üblicherweise in die Schweiz, sondern ist tatsächlich nach Ungarn gegangen. Also das heißt, das war schon ein sehr deutliches Signal der Politik, dass man sich hier bemüht um eine Normalisierung der Beziehungen.
Ja, ja.
Anders wäre zum Beispiel auch nicht möglich gewesen, dass man seit 1978 ein österreichisches Kulturinstitut in Budapest findet.
Ach, ja.
Also das, ja. Und ohne das wäre es auch nicht möglich, dass ab 1. Jänner 1979 Visafreiheit geherrscht hat zwischen den beiden Ländern. Also das sind schon diplomatische Bemühungen im Hintergrund gelaufen, die das ermöglicht haben.
Visafreiheit ist natürlich schön, wenn in Ungarn niemand einen Pass kriegen kann, aber ja.
Naja, aber das hat sich ja dann noch einmal geändert, denn
in den 80ern aber erst.
In den 80er Jahren.
Der Virag Utlevel.
Ja.
Der Weltpass.
Der Weltpass, genau, richtig. Also Wirtschaft und Tourismus sind da dann tatsächlich immer weiter miteinander verzahnt. Man kann als Ungar rüberfahren. Das war noch vor dem Weltpass, aber natürlich hat die Partei beschlossen, wer da jetzt tatsächlich fahren darf und wer nicht.
Ja klar, weil aber, Visumsfreiheit ist eine Sache, aber wenn du kein Reisedokument hast, dann hilft ja, da auch
dieses,
das nicht.
Dieses ne? Reisedokument in Form des Weltpasses kommt ja dann mit 1. Jänner 1988. Ja, also.
Und das ist ja auch die Zeit, wo er dann über die Madjar-Hilfstraße gesprochen wird. Ne?
Ja, eine nette Anekdote, genau. Weil natürlich mit dieser Öffnung und mit dem Weltpass setzt ein regelrechter Kauftourismus Richtung Österreich ein.
Waschmaschinen waren immer war ganz beliebt.
Hat genau, gehört, genau, ja. Genau. Und da hat man dann hauptsächlich auch einen ungarischen Schwarzmarkt damit bedient.
Ah, ne? Ja.
Deswegen Magyar-Hilfer-Straße. Ja. Super.
Sind auch schöne Fotos. Übrigens, wenn kann jeder und jeder mal googeln, weil es ist zur gleichen Zeit gewesen, so 88, auch noch 89, wo gerade die U3 gebaut worden ist. Und dann gibt es Fotos von der Magyar-Hilfer-Straße, die komplett in der Mitte aufgegraben ist, wo die U3 gebaut wird.
Ja.
Und links und rechts nur ungarische Ostblock-Autos, die zum Einkaufen hingefahren sind. Das ist herrlich.
Und wenn wir schon bei der Diplomatie sind oder bei der Politik sind, Mitte der 80er Jahre ist ja nicht nur in Ungarn einiges in Bewegung geraten, sondern auch in der Sowjetunion.
Ja, ab 85 haben wir da jetzt inzwischen, das hat damals noch keiner gewusst, aber jetzt den letzten Generalsekretär der KPdSU an der Macht, Michail Gorbatschow, vor kurzem gestorben, ne? Möchte man erwähnt haben. Und es war jetzt vielleicht noch nicht von Anfang an klar, aber es ist schon, also er ist erstens in einer Zeit, die er an die Macht gekommen, wo es wirklich, wirklich schwierig war für die Sowjetunion. Das hat sich schon, ein Ende dieses Regimes hat sich nicht abgezeichnet, aber die Krise war eigentlich allgegenwärtig. Sie waren gerade dabei, de facto ja einen Krieg in Afghanistan zu verlieren oder ihn zumindest deutlich nicht zu gewinnen.
Ja.
Dazu war die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich seit Anfang der 70er Jahre in der Sowjetunion alles andere als rosig. Und in der Zeit hat jetzt eben Gorbatschow übernommen, war relativ jung zu dem Zeitpunkt. Der war, glaube ich, in seinem frühen, Mitte 50er, glaube ich.
53 Jahre war er, glaube ich, heute übernommen.
Ah, ja. Ja. Also relativ jung, wenn man sich dann anschaut, die Leute davor waren da, die waren ja alle über 80.
Sein Vorgänger, der ja zumindest was den Vornamen angeht, eine große Ähnlichkeit hat mit unserem Novi-Glas-Zensor, der hat es ja auch nicht lang gemacht, ne? Der unmittelbare Vorgänger der Konstantin Tschernenko, oder wie
hat der Tschernenko. Konstantin Tschernenko, der Kassel. Achso, ja. Grüße an den Zensor. und jetzt kommt dann diese Phase, wo er dann mit der Zeit sich dann Gorbatschow schon einiges traut. Ne? Ich brauche mir jetzt so weit ausholen. Glasnost, Perestroika sind, glaube ich, bekannt. Und es ist jetzt schon auch der Moment, wo dann langsam sich einige dieser Satellitenstaaten oder die ja doch kommunistische Führung in diesen Ländern sich schon fragt, okay, welche Handlungsspielräume gibt es hier jetzt eigentlich?
Mhm.
Und das würde man unter anderem in Ungarn, aber nicht nur, auch in Polen, deutlich in Polen, aber eben auch in Ungarn, gegen Ende der 80er Jahre recht deutlich spüren, wo man dann merkt, dass mit dieser Grenze auch anders umgegangen werden kann, ohne dass die Sowjetunion jetzt protestieren würde. Oder zumindest war man bereit, das zu probieren.
Also in Ungarn ist man so weit gegangen, dass wie schon erwähnt, die Grenze de facto nicht mehr leistbar war für die Ungarn und dass man dann beschlossen hat, das Kreibel reißen wir da jetzt weg. Und das ist dann passiert am 2. Mai 1989. Also für Ungarn war ja, wie gesagt, seit 88 schon Reisefreiheit da.
Genau.
Und deswegen hat man dann am 2. Mai 89 eine Pressekonferenz abgehalten. Da hat man angefangen, den Zaun abzubauen. Und bei dieser Pressekonferenz hat der stellvertretende Kommandant der Grenztruppen, das war Balázs Novaki, wie auch immer.
Jo.
Mein Ungarisch ist...
Der Balázs halt.
der hat halt bei Hege Schalom hat er eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, diese Grenze wird jetzt verschwinden, das wird jetzt sukzessive abgebaut und genau. Und das Ganze ist zurückgegangen auf das Betreiben einerseits des damaligen Innenministers in Ungarn, das war der István Horváth, aber vor allen Dingen mit der Unterstützung eines gewissen Imre Bozsgois, der war aus dem Politbüro.
Ah.
Der wird dann auch beim Pan-Europa-Picknick noch eine Rolle spielen. Aber jedenfalls, da hat es in Ungarn oder innerhalb der KP, der Kommunistischen Partei in Ungarn schon also Bestrebungen gegeben und die haben sich halt durchgesetzt. Und damit ist dann der Eiserne Vorhang sukzessive abgebaut worden. Interessanterweise hat in Österreich und in Ungarn die Politelite gar nicht so sehr mitbekommen, dass das jetzt passiert oder haben diese Symbolik nicht ganz gesehen. Es hat da einen Fotografen gegeben, das war der, ich glaube, er hat damals eben für das Außenministerium gearbeitet, auch direkt eben für den Alles Mock. Das war der Bernhard Holzner. Fotograf und der hat sich ein bisschen geärgert oder weiß nicht, hat er halt erzählt im Ministerium, seine Fotos von dem, wie das abgebaut wird, werden irgendwie nicht wirklich zur Kenntnis genommen.
Ah, okay. Ja.
Und jedenfalls ist man dann dazu, hat man dann auf Hinweis eben dieses Bernhard Holzners, hat man dann auch im Außenministerium erkannt, na Moment, das wäre ja eigentlich eine gute Sache, ein gutes Symbol, wenn wir dort hinfahren und dort den Zaun durchschneiden. Ich meine, es hat natürlich auch innerhalb des Außenministeriums kritische Stimmen gegeben, warum sich der österreichische Außenminister einen Zaun durchtrennen, den er nicht aufgebaut hat. Nichtsdestotrotz, also Österreich und Ungarn haben sich dort an der Grenze getroffen, also eben in Form des der Außenminister, Alles Mock für Österreich und Julia Horn für Ungarn. Und da hat man dann in Klingenbach, nicht weit von hier, ein Stück dieses Zauns wiederhergestellt.
Das war ja schon.
Man hat wieder der Draht aufgerollt
und aufgestellt. Seit 2 Monaten abgebaut worden. Ne?
Damit sie ihn durchschneiden können, die 2 Herrschaften. Und da gibt es ein Bonmot, das, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Julia Horn hat sich dann immer beschwert, dass der Alles Mock eine scharfe Schere gekriegt hat zum Durchtrennen und ihm haben sie eine stumpfe gegeben.
Ja, so viel Vertrauen war halt doch noch nicht da, ne? Weil man weiß ja nicht, was diese Kommunisten tun, wenn es ihnen eine scharfe Schere gibt.
Na, das, da, ja, jedenfalls, also dieses gefakte Foto oder diese Inszenierung der Durchtrennung des Eisernen Vorhangs, das war am 27. Juni 89 und ist um die Welt gegangen. Mhm. Und das ist vor allen Dingen in der DDR durch die Medien gegangen und in der DDR hat man dann gesehen, schau, da tut sich der eiserne Vorhang auf und gerade Leute aus der DDR haben diese Chance gesehen und haben dann gerade im Sommer 89 vermehrt Urlaub gemacht in Ungarn.
Ich meine, auch davor schon, aber jetzt
vermehrt. Auch davor schon, aber jetzt häuft sich das, weil da in Ungarn tut sich was und es gibt da jetzt eine Lücke im eisernen Vorhang. Ich meine, de facto war die Grenze natürlich noch dicht. Ja. Man hat jetzt nur einmal die Zäune weggebaut. Das heißt nicht, dass das jetzt so leicht war, darüber zu gehen. Und wir sind jetzt also schon im Sommer 1989.
Der Sturm der Geschichte zieht auf übrigens.
Da, ja. Ja. Da bläst es ganz schön. Jedenfalls, wir springen an den 20. Juni 1989. Wir springen nach Debrecen.
Ausgerechnet.
Nach Debrecen, ja. Und in Debrecen, dort gibt es ein Meeting. An diesem Meeting sind einige Personen beteiligt, darunter auch der Otto Habsburg, ich denke auch Ferenc Mezáros, wie auch immer man ihn ausspricht.
Mezáros.
Und dort wird besprochen, ob man nicht vielleicht eine Aktion starten sollte an der österreichisch-ungarischen Grenze. Und das ist sozusagen die Initialzündung für das paneuropäische Picknick.
Wo wir ja gerade
sitzen. Wo wir an der Stelle, wo das stattgefunden hat, sitzen wir gerade, genau. Mhm. Und es sind dann noch weitere Figuren dazugekommen, die Maria Philipp zum Beispiel.
Ich meine, die Frau vom Otto Habsburg war ja, glaube ich, wie Walburga hieß sie, glaube ich.
Nein, die Tochter ist es.
Tochter ist es, Entschuldigung.
Tochter.
Die war ja sehr involviert, ne?
Die war, naja, die Sache war halt die, also Schau, die Idee des Pan-Europa-Picknick war ja, dass man auch eine Schirmherrschaft installiert. Diese Schirmherrschaft hätte für Österreich der Otto von Habsburg übernehmen sollen. Und für die ungarische Seite hätte es der von mir eben vorhin erwähnte Imre Bozsgai übernehmen sollen.
Ach, aus dem Politbüro.
Genau. Der Imre Bozsgai hat sich dann aber entschuldigen lassen. Das war am 4. August hat er dann abgesagt, dass er er hat schon noch die Schirmherrschaft gehabt, aber er ist nicht persönlich auftaucht. Er hat sich vertreten lassen durch einen Staatssekretär. Und der Habsburg hätte, wie gesagt, diese österreichische Schirmherrschaft übernommen, hat sich dann aber auch entschuldigen lassen und hat stattdessen seine Tochter, die Walburga,
durch. Ach, so war das.
Ja, ein steiler Name, wie ich finde. Na, jedenfalls, also, die haben, es hat da eine Gruppe an Leuten gegeben, die haben dann in Schopron angefangen, dieses paneuropäische Picknick tatsächlich zu planen. Man hat auch dann einen Ort gefunden. Da ist man dann rausgefahren mit Grenzeinheiten und hat da beim Grenzübergang Richtung St. Margarethen dieses Platzl da gefunden und hat gesagt, hey, das machen wir, das schauen wir
uns. Fahrradhelme in der Gegend umeinander, das ist arg.
Weltuntergangsstimmung hier am paneuropäischen Picknick. Aber es passt ja eigentlich, weil das paneuropäische Picknick ist ja auch mit Regen,
und
Donnerstag gegangen. Naja. Jedenfalls, also man hat in Schopron das Ganze geplant. Geplant war, dass die Leute halt mit zwei Bussen von Schopron daher gefahren werden. Der eiserne Vorhang an sich, der war ja nicht da, wo wir jetzt da sind. An diesem, der war ja viel weiter landeinwärts. Ja.
Weil wir sind ja direkt an der Grenze.
Ne? Da hat es auch die nette Idee gegeben, dass man sich eine Schere mitnimmt und dort einen Teil dieses eisernen Vorhangs durchtrennt und ein Stück eisernen Vorhang mit annimmt. Ja, hat man sich Entsorgungskosten gespart.
So wie man sich heute noch angeblich ein Stück der Berliner Mauer in Berlin kaufen kann.
Ja, ein Stück der Berliner Mauer steht da übrigens.
Ach so.
Das werden wir uns... Ja. Na, jedenfalls, man hat das also besprochen dann mit diesen Organen, die an der Grenze stationiert waren, was ist da konkret geplant und wie soll das stattfinden. Dazu auch ein nettes Bonmot. Dieser Grenzübergang da, der war ja seit 1948 de facto nicht mehr in Verwendung. Mhm. Es war ein rostiges Tor mit einem Vorhängeschloss. Und man hat versucht, dieses Vorhängeschloss aufzusperren, aber der Schlüssel war weg. Jetzt hat man extra ein neues Schloss kaufen müssen, damit man dieses Dirl aufsperren kann. Aber da greife ich vor. Also, was war jetzt diese Idee des paneuropäischen Picknicks? Die Idee war, man trifft sich hier, man hält hier ein Picknick ab und für 3 Stunden von 15 bis 18 Uhr an diesem 19. August 1989 hätte dieses Tor symbolisch geöffnet werden sollen und es hätte da Delegationen, österreichische und ungarische, gegeben, die dann so hin und her marschieren. Es sollte dann die ungarische Delegation nach St. Margarethen umwandern. Dort hat der Blaskapellen gewartet und dann wieder zurück, da an dieses paneuropäische Picknick.
Hier wurde gegrillt. Auch ab Blaskapellen, weil es ist ja ein Dankfest. Also es schließt sich der
Kreis. Ja, genau, so schließt sich der Kreis. Und da, wo wir jetzt sind, da hat man angefangen, so ein paar Tage vorher eine Bühne zu zimmern, man hat Verstärker hergebracht, man hat Holz besorgt für großes Lagerfeuer und so weiter. Es war so ein Volksfest, so ein Volksfestcharakter. Na gut. Das war in Ungarn eigentlich ganz gut organisiert, aber in Österreich hat noch niemand wirklich was davon gewusst. Ja, also 8 Tage vor diesem paneuropäischen Picknick, am 11. August 1989, ist erst eine ungarische Delegation rübergegangen über die Grenze und hat, irgendein Weinfest war halt jedenfalls, haben sie dort den Bürgermeister gesucht. Das war der Andreas Waha und der hat am Anfang gesagt, naja, weiß ich nicht, aber das war dann schon so gut organisiert und er hat dann so die Flyer gesehen und alles. Und dann ist er auch mit aufgesprungen und das war halt natürlich wahnsinnig knapp für die österreichische Seite. Ja. 8 Tage vorher kommt da die Info, da gibt es ein großes Picknick, wir wollen das Deal aufmachen. Und jedenfalls an dem Tag des paneuropäischen Picknicks sind sehr viele Leute aus der DDR dahergekommen. Warum? Man hat Flugblätter verteilt, sehr häufig in Regionen, wo DDR-Bürgerinnen und Bürger Urlaub gemacht haben. In Balaton. Budapest, am Balaton. Dort hat man vermehrt diese Flugzetteln austeilt, Plakate aufgehängt. Und ob das dann tatsächlich so gewesen ist oder nicht. Der Imre Bozsgai hat das, glaube ich, immer so für sich in Anspruch genommen, dass er dann so unter der Hand immer wieder die Information durchgesteckt hat, wer dort auftaucht, für den könnte es unter Umständen möglich sein, dass die Grenze geöffnet wird und dass man rübergeht. Ja, jedenfalls, man hat probeweise so dieses Tor versucht aufzumachen. Das war es gegen 14 Uhr.
Mhm.
In der Zwischenzeit ist in Schopron im Hotel Löwer ist noch eine Pressekonferenz abgehalten worden. Auch ein nettes Moment. Alle Kamerateams waren da. Wer war nicht da? Der ORF. Der ORF hat keine Bilder davon, wie die Leute über die Grenze drängen, weil die haben das angenommen, das wird ein normales Fest, das wird planmäßig ablaufen. Die sind nicht früher hergekommen. Aber jedenfalls um 14 Uhr ist so der erste Schwall an DDR-Bürgern über die Grenze. Die haben, also die sind dann ins Tor gegangen, waren 100 Leute, die da rübergekommen sind und natürlich, du hast 5 Zollbeamte da an der Grenze stehen gehabt. Die hätten theoretisch Schießbefehl gehabt, ja, die hätten zuerst in die Luft schießen müssen und wenn sie dann die Menge nicht auflöst, dann in die Leute reinschießen, aber ich meine, so eine Masse an Menschen hält es nicht auf. Also die haben das dann schon sehr geschickt gelöst, die haben sich einfach mit dem Rücken zur ungarischen Seite gedreht und haben die Österreicher, die rüberkommen, sind kontrolliert und dann haben sie quasi nicht gesehen, unter Anführungsstrichen, wie die DDR-Bürger über die Grenze drücken.
DDR-Bürger über die Grenze gehen.
Ja. Nein, es war schon sehr geschickt gemacht. Ja. Das war das Kommando da hat ein gewisser Arpad Bella gehabt.
Mhm.
Jedenfalls, also viele Leute sind da rüber. Es war schon fast tumultartig.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz ist hier auch gegrillt worden, es hat Reden gegeben, eben die Walburga hat ihre Rede gehalten und diese Pan-Europa-Bewegung hat ihre Statements abgegeben. Und wie gesagt, das Wetter passt irgendwie ganz gut, so dürfte es an diesem 19. August 89 auch zugegangen sein. Auf der Nacht hat es dann angefangen zu donnern und zu blitzen. Mhm. Dann ist das Ganze relativ schnell aufgelöst worden. Und ja, weil das 89 so schön funktioniert hat und dieses Tor geöffnet worden ist, würde ich sagen, schwingen wir uns jetzt auf jeder auf seinen Domturbo.
Würde ich auch sagen.
Und überqueren wir jetzt symbolisch diese Grenze und fahren nach St. Margarethen. Dort schauen wir uns dann an, wie es dann weitergegangen ist mit den geflüchteten Leuten aus der DDR, die Autos da zurückgelassen haben.
Mhm.
Was klar. Sich auch nicht einfach ist. Ich meine, du hast in der DDR, glaube ich, 14 Jahre lang gearbeitet für so ein Auto und dann lässt es stehen.
Vor allem hast du lange darauf warten müssen, nachdem du es nochmal bestellen hast können. Gell?
Also,
und da, ja, nicht leicht.
Na, aber gut. Schwingen wir uns auf unsere Drahtesel und fahren rüber nach St. Margarethen.
Medjünk. So, ja, eine gemütliche Fahrt ist was anderes, gell? Mit dem Radl daher. Es sind nur 5, irgendwas Kilometer, habe ich gesehen. Mit strammen Seitenwind.
Das stimmt. Und wir müssen uns sputen. Wenn du da denkst, wir sind um 10 Uhr am Vormittag aufgebrochen von der Barentssee, sind wir jetzt einen halben Weg hinter uns und jetzt, wenn wir heute bis, was hat das, hat der gesagt, bis 9 Uhr
bis ist. Bis 9 müssen wir da sein, ne?
Bis 9 an der Schwarzmeerküste, das wird knapp. Wir müssen uns
beeilen. Wir müssen uns beeilen, es ist schon 4:30, aber ich glaube, immerhin. Es ist ja bergab, immer die Donau runter.
Genau, genau.
Das heißt, sputen wir uns ein bisschen.
Ja.
Wir sind jetzt ja die paar Kilometer in die falsche Richtung wieder zurück nach Österreich gefahren.
Genau.
Auf den Spuren der etwas über 600 DDR-BürgerInnen, die das damals gemacht haben, vor jetzt inzwischen 33 Jahren. Wie ist es dann jetzt weitergegangen? Das haben wir jetzt ja schon drüber geredet, dass ja auch der Bürgermeister hier schon irgendwie ein bisschen beteiligt war. Und St. Margarethen, wo wir jetzt in einem Auto Zuflucht gesucht haben, wird er da jetzt wieder eine Rolle gespielt haben in einem nächsten Schritt, oder?
Das stimmt. Also zunächst einmal das große Tohu Wabohu, die Leute kommen jetzt diese Straße entlang, die wir da jetzt auch entlang geradelt sind. Und es war ja ursprünglich geplant, dass eine ungarische Delegation daherkommt nach St. Margarethen zum Marktplatz oder Hauptplatz und dort von einer Blasmusikkapelle empfangen wird. Da ist dann schon, sind schon die ersten Nachrichten eingetrudelt, dass das alles nicht so gelaufen ist. Und dann ist jedenfalls sind ein paar von der österreichischen Seite rübergegangen zur Grenze, zu schauen, was da passiert ist. Und dann, ja, wie gesagt, also dieser Bürgermeister von St. Margarethen war da scheinbar dann sehr aktiv. Der hat dann herumtelefoniert, die Drähte haben geglüht. Und genau, also er hat dann hin und her telefoniert, vor allen Dingen mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, also BRD, Westdeutschland. Und es sind dann Autobusse organisiert worden, diese Leute dann wegzubringen. Ich habe die Zahl 8 im Kopf. Ich glaube, es waren insgesamt 8 Autobusse, die man da organisiert hat. Und ich glaube, auch im Kopf zu haben, dass das lauter private Busunternehmer waren, weil man mit ÖBB und mit Post, also Staatsbetrieben, versucht hat, eben die außen vor zu lassen, damit es zu keinen internationalen Verwicklungen kommt, wenn man ja trotzdem aufrechte Verträge und Beziehungen hatte zur DDR.
Klar, ja.
Also das war so im Groben der Ablauf, aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. St. Margarethen war nicht der einzige Schauplatz, wo viele Leute über die Grenze gekommen sind. Das war dann im Sommer 89 vielerorts so im ganzen Burgenland, dass etliche Bürgerinnen und Bürger der DDR über die Grenze geflohen sind, zum Teil auch angeregt durch dieses Bild von Mock und Julia Horn, die diesen Draht zerschneiden. Und es ist dann auch noch zu tödlichen Zwischenfällen gekommen, auch noch nach dem paneuropäischen Picknick. Zwei Tage später ist der letzte Mensch an der burgenländisch-ungarischen Grenze ums Leben gekommen.
Also am 21. August.
Am 21. August, das war aber nicht in St. Margarethen, sondern das war im mittleren Burgenland bei Lutzmannsburg. Da ist er in einem Pfirsichgarten erschossen worden, weil er in ein Handgemenge gekommen ist, da scheinbar mit mit dem Grenzregime, mit dem ungarischen, und dann hat sich ein Schuss gelöst. Na jedenfalls, ja, die Grenze ist dann sukzessive aufgegangen. Man muss sagen, es war, glaube ich, Helmut Kohl, der dann eine Phrase geprägt hat. Er hat gesagt, bei diesem paneuropäischen Picknick ist der erste Stein aus der Berliner Mauer geschlagen worden. Ganz so weit würde ich, glaube ich, dann doch nicht gehen. Also ich glaube, in der historischen Rückschau ist dieses paneuropäische Picknick schon auch überhöht worden. In der Hinsicht, als die Berliner Mauer wahrscheinlich auch ohne dieses Picknick gefallen wäre. Und also zu sagen, ja, weil jetzt dieses Picknick hier stattgefunden hat, also sei die Mauer niedergegangen, das halte ich für übertrieben. Ich meine, was dieses paneuropäische Picknick schon auch war, war der Test, wie reagiert die Sowjetunion.
Genau, haben wir eh schon noch
angedeutet. Wie weit kann man gehen, genau. Und nachdem halt dort keine Reaktion gekommen ist, keine nennenswerte, ja, ist man dann sukzessive immer weiter zu Grenzöffnungen übergegangen. Summa summarum lässt sich also sagen, gut, dieses paneuropäische Picknick war ein Mosaiksteinchen im Niedergang des Eisernen Vorhangs, im Niedergang des Ostblocks, aber im Alleingang hätte es die Berliner Mauer nicht eingerissen.
Und wie üblich bei Zitaten von Helmut Kohl muss man ein bisschen aufpassen, die blühenden Landschaften suchen wir auch immer noch.
Na dobro, Ralf, mi smo se sad dopicikinali.
Jesmo.
Pa sad sam te kanil pitat, mi smo se zapominali prik toga paneuropskoga piknika. A kako je onda pak daje išlo po pikniku?
Po pikniku. Pa nakon toga nije to dugo trajao, već na početkom rujna, kako to se kaže u Hrvatskoj, septembra, to je bilo 11. septembar, vidimo kraj ovog režima, više manje, na granici.
Da.
Jer kad je bio piknik, to u legalnom smislu, granica je bila kao i uvijek. To znači nije bila otvorena, nije bila ništa posebno, ali na ovom danu 600 i još nešto ljudi iz DDR-a, iz Njemačke su došli. Sad vidimo koliko su to 3 tjedna kasnije. U septembru to je sad kraj i Mačarska otvori granicu za svi ljude iz istočne Njemačke. I već je bio otvoren za ljude iz Mačarske, to su već smo već čuli.
To je bilo od 88. No?
Tako. Znači da sad već to je prije kraj Hladnograd, da kommen wir. Also Kategorie Rad, alle. To je več prije, što smo videli u Berlinu, na primjer.
No, kraj takozvanog hladnog raja ili hladnog boja je bir ja rekal 91. leta z raspadom Sovjetske unije.
To ima smisla, da. I sad već u septembru 89. vidimo kraj ovog režima u Mađarskoj i nakon toga je sve išao više manje prso, jer vidimo u novembru 9. U Njemačkoj, to je pad Berlinskog sida i malo nakon toga imamo isti proces u cijelom istočnom bloku. To vidiš Čehoslovačkoj,
da.
Tako. Isto u Polskoj, naravno u Njemačkoj, malo kasnije u Rumunskoj i pa isto još kasnije, još tragično, ali isto u Jugoslaviji to vidimo. I da, i već si ti rekao, još malo nakon toga u 91. Kraju Sovjetske unije. I da, piknik, mislim da si pravo, to nije bilo najvažnije. Najvažniji, ne znam, dio ovoga pasla. Ali jedna priča sigurno.
Da.
Ali vidimo da imamo mi vidimo veliki proces u ovo vrijeme, to bih ja rekao. I ovo ljeto 89. to je bilo prvi moment kad je to bilo dosta jasno sa svi u Europi. Ja to tako rekao.
Da. A jedno bi me onda pak isto zanimalo, dobro, ti si iz Koroške, ne?
Da.
Ti si odrasao, ja ne znam,
U Filahu.
A dobro, to je ipak malo daje do granice. Ili ćemo tako reći, ne tako blizu kod sam ja odrasao na granici.
Ne, tako da.
Si dva smo se zapravo už narodili kad je bila granica už ćemo reći ovdje. Ja?
Da.
Kako je to bilo za tebe da odrastiješ nedaleko od te granice? Ar ja se, na primjer, znam spomenut, iako sam, kao ću reći, kao daleko se zna nezad spomenut, svisno nezad spomenut, to te tije granice zapravo već ni bilo. Ali ja znam do, je to znam, už pred 20 leti ili ćemo reći 15 let ili tako, sam už senek imal jako dibok respekt po je tamo van prema granici, kad se i Vaseli tilo se nek povinno, ba, to te granica tamo ne smiješ po je, to te pogibilno, to te ti se more zna da sta, da te ustridu ili da nač trav staneš, pak da te rasiti. To je bilo jedno, pak drugo, če se, nač se ja ožnan spominu da su se judi tili se nek pominat prik biguncijev, ki su onda pak došli pri granice, ar zapravo nije ovdje nek samo, kod sam bil rekao, jednako ovdje došlo ljudi u toku toga piknika pri granice, nego i na Fileži, kada je isto nekoliko sto ljudi došlo iz DDR-a pri granice na Filež, pa kada su je onda, kada su onda velike šatore nastavili, pa su im dali teja, pa banane, pa ja ne znam če se, ezo za is, pa zapit, pa onda su je izbusit ili bijeđ od vijez. NATO se još znam, ja se ne znam aktivno NATO spominut, zato sam premali bil, ali ja znam da su se onda ljudi tili prik toga jako čuda pominat, pak da se i tili moj opa, ki je on čas už imal autobuse, da se on tili isto vozit s timi unci bijeć na počev ambasadorsku nešto DDR-a. Pak ja se isto žena spominam, nedaleko od Fileške granice, to je jedan lokal, da se zove Arizona. A to te da su se tili čuda bigunci strefit, kad to je bil kratak put, onda pak pri granice, ter to te su se onda pak tili, ja, kod se rekao strefit, pa onda skupno pri granice blinut. A kako je to bilo u Koroški, što te ipak malo drugačija situacija prema da. Jugoslaviji bila?
Da, sigurno. Mislim, ja se ne... Meni se ne čini da je to bilo vidio kao opasno mjesto ili nešto. Ali još uvijek u 90-ima i malo kasnije bilo je neki, ne, ne bi ja rekao respekt, nego nije bilo normalno da, da ideš u Sloveniju, recimo. Sad je to puno više tako. Kad sam ja bio dijete, mislim manje, ali nije bio opasno, samo... Ja bih rekao da nisi imao ovaj, ovu granicu u ovom smislu kako je to bilo u, u Gradišću, jer Jugoslavija nije bila u istočnom bloku, znači da je uvijek bilo otvoren, više manje, recimo, uh-huh. relativno otvoren, otvorena ova granica. I zbog toga je to situacija bila drugačija i, i nakon Hladnog rata, ali sigurno imaš baš u Koroškoj ove granice u glavima. To, to sigurno. Znači, sa ljudi u Koroškoj, i mislim da to se mijenja, i to je sad puno bolje nego je bilo malo prije, i prije, ne znam, 10 godina. Sad je to, recimo, ok, da, tada Jugoslavija, Slovenija i ljudi nisu govorili o raslicima u Jugoslaviji, sve, sve to isto, isto stvar. To je nešto drugačije. Tamo ne ideš baš tako. Možeš, možeš ići. Ljudi jesu, ali recimo Italija, na primjer, što je isto blizu Filaha i, i, i Koroške, ali iz Filaha je, ti je, ne znam, 20 minuta na autopanu u Italiju i možda isto 20 minuta do, ne, 15 do Slovenije. Italija je bila normalno da ideš već, naravno, 80-ih i 60-ih godina i, i, i nakon toga. I vidiš ovu razliku i mislim samo sad to se mijenja i sad Slovenija je, recimo, normalan susjed Koroške i Austrije i, i to je sad, mislim, situacija. Ali nije to bilo tako kad sam bio dijete. I meni se čini da nije bilo tako.
Mm-hmm. No i ono, vidiš, čas smo mi ur svega doživili. Sad už nismo tako stari, pa smo, ali ur ipak čude svega doživili.
Pa ti to kažeš, da. Da nismo tako stari.
Mi se čutimo staro, ali zapravo už nismo stari. To je ta vrak.
Na papiru nismo.
Na papiru smo už jako mladi, da.
Je, ali bilo mi je drago da se opet vidimo u Gradišću i da. U Mađarskoj danas.
Da.
Jer prošli put smo bilo jako blizu Mačarske.
Mi smo bili blizu, ovaj put smo u... prekoraknuli granicu.
Südostval i sa to. Mm. I mi se čujemo, možda vidimo u oktobru.
Da, no paše. Do onda, čao.
Čao.